Wir sind heute bei Sabine Askodon und auch wenn ich es eigentlich nicht muss, ich stelle sie trotzdem total gerne nochmal vor. Vielen Dank erstmal, Sabine, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Wir fühlen uns hier schon sauwohl, muss ich wirklich sagen. Also wunderbar, ganz tolle Begrüßung. Ganz kurz, Sabine Askodon ist Management-Trainerin, Journalistin, Speakerin. Du warst Präsidentin der German Speakers Association. Du bist in der Hall of Fame. Du sprichst auch mal schon mal vor 15.000 Leuten.
Ja.
So, ganz frisch das Erlebnis, Wahnsinn. Du bist Gründerin der Askodon Coach Academy. Du bist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande für deine ehrenamtliche Tätigkeit. Du bist Redakteurin oder warst Redakteurin von Eltern und von Cosmopolitan. Die Financial Times Deutschland hat dich zu den 101 wichtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft erkoren. Und du bist Mutter.
Yes.
Aber insbesondere ist Sabine diejenige, die den Begriff Work-Life-Balance im deutschsprachigen Raum eingeführt hat.
Richtig. Genau. Du hast schon im Jahr 1996 ein Buch mit dem Namen Balancing rausgebracht.
Fast richtig.
Fast
1991.
1991 war es. Wow.
Also noch geschrieben noch 1991, 1992 rausgekommen.
Wow. Also noch länger sogar. Da hast du das Thema, also lange bevor es so in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt populär war, über Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen, hast du dieses Thema schon für dich erkannt. Warum so früh?
Ich hatte das Riesenglück, bei Cosmopolitan zu arbeiten. Und natürlich haben wir uns themenmäßig immer ausgerichtet auf die amerikanische Cosmopolitan. Ja. Das heißt, ich habe ganz viele amerikanische Zeitschriften gelesen. Redline war so eine fantastische Zeitung. Und da waren halt die Trends 2 Jahre vorher aktuell, als sie dann zu uns gekommen sind. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Work-Life-Balance gelesen und dachte, das ist es. Und dann bekam ich eine Einladung von einer internationalen Managerinnenkonferenz vom EWMD, so ein europäisches Manager-Netzwerk, nach Barcelona. Das werde ich nie vergessen. Ich bin zwar nicht hingefahren, aber das Thema war Balancing.
Ja.
Und ich habe dieses Wort gelesen und ich wusste, das ist meins. Weil ich hatte 2 noch relativ kleine Kinder zu der Zeit. Und ich habe mich erinnert an eine Situation. Ich weiß nicht, ich war vollberufstätig. Die Kinder waren 3 und 5, glaube ich. Und habe nebenbei noch Kurse gegeben für die Gewerkschaft. Und dann bin ich mal abends nach Hause gerannt, war schon viel zu spät, schnell mit den Kindern Abend gegessen. Und als ich gehen wollte, hat sich meine Tochter an meinem Bein festgehalten und gesagt, Mama, geh nicht. Und ich bin fast gestorben. Also viel zu spät, losgefahren ins Gewerkschaftshaus. Also das war in so einem Seitenhaus, da war oben im 3. Stock der Kursraum. Und ich renne da hoch, alle Teilnehmer stehen schon vor der Tür. Und ich habe vergessen, im Gewerkschaftshaus den Schlüssel zu holen. Das heißt, wieder runter, über die Straße, Schlüssel geholt. Und dann stand ich an der Kreuzung, das werde ich meinem Leben nicht vergessen, und stand vor einem hell erleuchteten Schaufenster. Und davor war so eine kleine Baustelle und da lagen so kleine Wackersteine. Und ich hatte ganz kurzfristig den heißen Wunsch, einen dieser Steine zu nehmen und in dieses Schaufenster zu schmeißen. Ich dachte, und dann kommen die Männer mit den weißen Turmschuhen, legen dich auf so eine Trage, schnallen dich fest, da kriegst du Spritze. Dann kommst du in ein ruhiges, stilles Krankenzimmer. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Man weiß ja nicht, ob man wieder rauskommt. Ich bin jedenfalls weiter gehetzt und ich weiß, ich habe an diesem Abend alle meine Ehrenämter abgesagt, also am nächsten Tag, allen geschrieben. Ich kann nicht mehr, es ist zu viel. Und ich habe, glaube ich, den Fehler vieler Eltern gemacht. Ich habe gedacht, Kinder zu haben ist das gleiche Leben wie vorher, einfach plus Kinder. Und ich musste feststellen, selbst ich, und ich habe eine Menge Energie, habe das nicht geschafft. Deswegen war Balancing genau mein Wort.
Welche Tipps hast du für Eltern, die versuchen, immer noch im Job voll Gas zu geben, aber auch gute Eltern zu sein, die halt beide Rollen
vereinbaren wollen? Der erste Tipp ist, die eigenen Ansprüche runterzufahren. Also 100% Mitarbeiter des Jahres, Mutter des Universums, Vater des, ich weiß nicht was, der Yogi-Ritter, keine Ahnung, was man sich vorstellen kann, die beste Tochter, der beste Schwiegersohn, das geht nicht alles auf einmal. Und selbst wenn wir richtig uns Mühe geben, wir können nicht 1000% geben, das kann kein Mensch auf der Welt. Und das habe ich irgendwann gelernt, du musst Abstriche machen. Dann sieht es bei dir halt nicht aus, dass so dass man vom Fußboden essen könnte. Ich sage immer, wir haben Tisch und Teller, also wir müssen auch nicht vom Fußboden essen. Und du bist dann in der Arbeit vielleicht mal nicht so einsatzfähig, das kann man gar nicht laut sagen. Aber auch da die eigenen Ansprüche, wenn es irgendwie zu 10% runterzufahren und mal zu gucken, geht es auch so? Mhm. Also nicht immer der Überflieger sein. Mhm. Und nicht immer beweisen wollen, dass du als Mutter oder Vater mithältst, und den Mut zu haben, zu sagen, Leute, meine Tochter ist krank und ich bin diese Woche nicht da. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und ich habe eben gerade gehört, dass viele Kolleginnen und Kollegen diesen Müttern oder Vätern die Hölle heiß machen, die zu Hause bleiben. Und was sehr spannend ist, ihr müsst mal auf Werbung im Fernsehen achten, wenn ihr mal Fernsehen schaut. Zurzeit gibt es lauter Werbung für Medikamente, mit denen man am gleichen Tag oder am nächsten Tag wieder arbeiten kann. Und das ist die neue Zeit. Mhm. Und das richtet sich an immer was mit Kindern zu tun. Mhm. Aber ich habe das jetzt geschluckt und schon kann ich wieder arbeiten. Mhm. Also wir leben in einer gnadenlosen Welt. Mhm. Und da finde ich, ist dieses Thema doppelt und dreifach wichtig. Mhm. Weil Menschen sich gar nicht mehr trauen, Menschen zu sein und schwach zu sein. Mhm. Und dann noch mit Kindern, also ich finde das die Herausforderung. Mhm. Ich fand es in meiner Zeit schon schwierig genug. Und ich sage immer, als meine Kinder 3 und 5 waren, das war die stressigste Zeit meines ganzen Lebens. Und wenn ich um 9:30 in der Redaktion war, hatte ich das Gefühl, das Schlimmste liegt hinter mir. Jeder kennt das, 2 Kinder. Ja. Du ziehst die eine an, dann ziehst du den anderen an, in der Zwischenzeit hat die eine sich wieder ausgezogen, du kannst nur bekloppt werden. Ja. Also wenn ich im Büro war, war eigentlich alles Schwere von mir abgefallen. Und dann habe ich mich erholt im Büro. Also ich habe gearbeitet, aber eben konzentriert und in Ruhe. Was du halt mit Kindern in der Regel nicht hinkriegst.
Und das glaubt man halt oftmals nicht. Ne? Ich habe mich dann neulich auch mit einer Kollegin drüber unterhalten. Ne? Wenn wir dann tatsächlich um 9 im Meeting sind, dann haben wir wirklich schon das Gefühl, Mensch, wir haben schon richtig was erreicht.
Die Herausforderung des Tages ist aber
das ist so. Das ist so, ne? Ich habe das Neues, ich habe meinen Schaumfestiger mit meinem Duschgel verwechselt.
Auch hübsch.
Und hatte das dann in den Haaren drin, hatte aber leider keine Zeit mehr.
Da muss man durch, oder?
Bevor ich.
Du stehst plötzlich mit 2 verschiedenen Schuhen. Da. Oh Gott, so ganz schnell, schnell.
Ja. Und das hat keiner gemerkt.
Ja. Also. Das ist ja das Witzige. Ja. Und ich glaube auch, wir müssen aufhören, beweisen zu wollen, dass wir mindestens so einsatzfähig sind wie die anderen. Ja. Weil, mein Gott, wie gesagt, das sind Menschen, es ist eine andere Lebenssituation. Ich versuche jetzt als Trainerin, Führungskräften klarzumachen, dass sie mit Menschen arbeiten und nicht mit Kostenstellennummern. Und das Kinder zu haben, Menschen auch nicht blöder macht, sondern klüger. Also, dass sie davon profitieren, wenn Eltern diese Phase einigermaßen gut überstehen, weil sie sind hinterher wesentlich resilienter, flexibler, weil die können ja nichts mehr erschüttern, oder? Morgens 3 Kinder und mit der Brotdose weggeschickt, dann ist alles gelaufen.
Ja. Naja, und wir meinen zum Beispiel auch, wenn ein Arbeitgeber in dieser Situation auch wirklich zu seinen Eltern steht, dass er dann wirklich sehr loyale Mitarbeiter hat.
Mit Sicherheit. Die gehen nicht. Wenn du weißt, du bist ja angenommen, wie du bist, und man kann mal ein Auge zudrücken und kann mal sagen, Leute, ich bin jetzt weg. Ich komme morgen früh ein bisschen früher oder erledige was zu Hause, dann bist du da zu Hause.
Ja.
Und die Menschen brauchen Geborgenheit, gerade in solchen Ausnahmesituationen. Und wenn die Firma ihnen das dann nicht gibt, wer denn sonst? Ich glaube, dass da sehr fahrlässig mit großen Talenten umgegangen wird. Also wie kann man 50% des Potenzials der Mitarbeiter verschenken? Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist jetzt hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit Wirtschaftlichkeit. Diese gut ausgebildeten Frauen, Studium, Ausbildung, 10 Jahre Berufserfahrung, die lässt man einfach so gehen, damit die auf dem Sofa gucken, wie das Kind wächst. Das kann es nicht sein.
Ich meine, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.
Ja, Wahnsinn, oder?
Definitiv, ja. Also Mitarbeiterfindung und Bindung immer wieder.
Und für Männer gilt das in Zukunft genauso.
Absolut.
Die jungen Väter, die ich kenne, die wollen auch was von ihren Kindern haben.
Ja.
Weißt du, früher hieß es so, die Manager gehen abends nach Hause, warten noch ein bisschen, bis die Kinder im Bett sind. Das war vor 30 Jahren der böse Witz. Dann hieß es, sie gehen nach Hause, um sich die Kinder zum Küssen reichen zu lassen. Und das geht heute alles nicht mehr, weil auch die Mütter und die Frauen viel anspruchsvoller sind. Die sagen, du hast aber nicht mehr alle.
Ja.
Ich arbeite den ganzen Tag, mache abends den ganzen Kinderkram und du kommst dann, wenn sie schlafen, und sagst, und Schatz, wie war dein Tag? Und ihr wollt ja auch mit euren Kindern was.
Absolut, absolut, natürlich.
Ihr wollt die erleben. Es gab, als ich bei Eltern war, glaube ich, war es bei Eltern wahrscheinlich oder bei Cosmo, weiß ich jetzt nicht genau, gab es mal eine Umfrage bei amerikanischen Managern um die 50, was sie am meisten bereuen. Und ich glaube, die große Mehrheit hat gesagt, sie bereuen, dass als die Kinder klein waren, sie keine Zeit für die Kinder hatten Und jetzt, wo sie Zeit hätten, haben die Kinder keine Zeit mehr für sie. Das ist doch extrem schade. Und das ist nicht normal, weil früher auf dem Bauernhof, Vater war immer irgendwo greifbar. Der Schreiner, der Tischler war in der Werkstatt, Schuster war greifbar. Und diese neue Welt ist halt diese Trennwelt. Und ich habe auch mal gelesen, genau in dem Augenblick, wenn Männer eine Familie gründen, entfernen sie sich von ihr. Also sie müssen dann schuften, dass sie dann genug verdienen und sind weniger mit der Familie zusammen als vorher mit ihrer Frau. Das ist alles völlig krank.
Absurd, ja. Wenn du deine eigene Agenda damals siehst, die sehr, sehr voll war, so welche Tipps würdest du geben aus eigenen Erfahrungen oder vielleicht auch aus deinem heutigen Wissen? Was könnten Eltern heute, wenn sie eine ähnlich volle Agenda haben? Du hast jetzt schon gesagt, schraubt eure eigenen Ansprüche zurück.
Aber schraubt nicht die Ansprüche an eure Ehe zurück. Das ist der Tipp. Ich kenne so viele junge Familienvorstände, die nur noch Mama und Papa sind und die Zeit für sich selbst vergessen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Streitpunkt, Ärgerpunkt und Auseinanderlebpunkt, wenn die nichts mehr miteinander machen. Und ich habe neulich eine Frau im Seminar gehabt und sie hat mir später geschrieben, sie hat den Anschubser dafür gekriegt, ihren Mann wieder als Mann zu sehen. Und nicht nur als den Vater, und dem sie übel nimmt, dass er nicht. Und dann sind die 3 Tage alleine verreist und sagt, das war wie Honeymoon. Die haben plötzlich sich wieder erkannt. Ich habe so eine 3x3 These, und die heißt, ihr müsst mindestens 3 Minuten über euch selbst sprechen am Tag. Nicht, wie geht's den Kindern, was war's in der Schule und sonst was. Ist eh wenig genug. Aber 3 Minuten. Einmal in der Woche 3 Stunden füreinander haben. Also Babysitter, Oma, Opa, dass ihr was miteinander macht. Und einmal im Jahr 3 Tage für euch alleine. Minimum. Dass man sich wieder erlebt als Mann und Frau. Aber immer nur Eltern sein ist anstrengend ohne Ende. Und man verliert sich so. Was war denn damals das, was uns zusammengeführt hat? Also ich halte das für richtig gefährlich, wenn Eltern nicht mehr sich als Mann und Frau erleben. Und dann heißt es, anderen zu vertrauen. Wir haben ja auch so eine Generation von Glucken- und Helikoptereltern. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn die sagen, nein, nur ich kann mein Kind betreuen und das darf niemand sonst. Und nee, ich habe auch keine Putzfrau, weil so gut wie ich putzt niemand. Also wir haben gerade, glaube ich, wieder so ein Hausfrauen-Revival von Frauen, die, glaube ich, nur sie können. Die lassen übrigens auch den Mann nicht mehr ran an die Kinder. Also die das stillen das 2,5 Jahre. Auch, also ich habe nichts dagegen, das ist bestimmt gut. Aber dadurch entsteht eine solche Symbiose zwischen Mutter und Kind, dass die Väter gar nicht nachkommen können.
Ja.
Also das gibt so viele Stolperfallen. Und was ich immer rate, ist, redet. Redet einfach miteinander. Sagt, wie es euch geht. Sagt, was euch stört. Und nicht, oh, es muss ja alles gut sein. Und mir muss es ja gut gehen. Als ich bei Eltern war, habe ich ganz oft Anrufe von Müttern, von Frauen gekriegt, die sagten, wenn sie jetzt nicht mit mir reden, dann verhaue ich mein Kind. Und er sagt, wieso das denn? Ich kann nicht mehr sagen. Die, weißt du, 3,5? Die wissen doch, wie sie dich zur Weißglut bringen.
Das ist wohl wahr,
Und dann habe ich gesagt, haben sie denn nicht eine junge Mutter in der Nachbarschaft, mit der sie reden können? Nein, ich möchte nicht, dass die weiß, dass ich so eine unperfekte Mutter bin. Ich glaube, das haben wir wieder. Nach außen alles super, easy, toll, alles im Griff. Und zu Hause dann, ach, ich werde bekloppt.
So Instagram kontra Realität.
Ja, genau, alles schön. Neulich habe ich so eine schöne... Ich glaube, bei Instagram war sogar eine schöne Karikatur gesehen. Habt ihr das gesehen? Instagram und Realität, das war genau das. Instagram war so.
Ja.
Realität.
Genau. Ja, das ist vielleicht so dieses.
Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt gerade im letzten Jahr viel mit den Müttern aus dem Bekanntenkreis geredet und habe gesagt: Also wisst ihr, als der Kleine 6 Monate alt war, da ging es mir richtig schlecht, weil ich habe mich so lange nicht mehr um mich gekümmert, hatte so lange auch keine richtige Zeit mehr mit meinem Mann und ich war einfach unzufrieden, ich wollte einfach nicht mehr. Ich bin in so ein tiefes Loch reingefallen und plötzlich kommen die Freundinnen und sagen, ja, so ging es mir auch.
Ja,
genau. Und wir haben aber diese Zeit miteinander verbracht.
Hab's nicht gewusst voneinander.
Wo ich gesagt habe, wieso redet ihr denn da nicht drüber?
Ja.
Wieso habt ihr das denn nicht einfach thematisiert? Dann hätten wir uns ja mal gegenseitig ein bisschen unterstützen können.
Nein, du willst ja eine gute Mutter sein.
Ja.
gibt es ja auch keinen Down und keinen Zweifel.
Mhm. Und nur ich kann ne, ja. für mein Kind dann da ja. sein. Ja. Ne? Und da haben wir jetzt auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht bei den zweiten Kindern. Da ist das dann ganz schnell mal so. Hier, ne? Hier das Kind, ne? Ich bin immer
weg. Ja.
Okay.
Ne? Und das brauchen wir auch. Ja. Wir sind weiter erwachsene Menschen, die auch eine Bedürfnis, Gedanken, die man anrichtet, ein Bedürfnis, das Bedürfnis dazu haben, einfach mal wieder alleine zu sein. Kennst du das? Alleine in einem Kaffee zu sitzen. Oder alleine irgendwo lang zu laufen. Zum du musst Teil nicht gucken, alleine ist der auf die hinterher Toilette zu gehen. Kommt. Alleine duschen ist ja für manche Frauen auch klasse.
Ja?
Ja. Also Tipps ist immer schwierig, weil jeder muss sowieso in ihrer Situation was machen. Aber glaub diese Achtsamkeit für sich selbst, ich glaube, die kann man wirklich in den Mittelpunkt stellen. Dadurch ist man kein schlechter Vater, keine schlechte Mutter. Ich habe mal bei Eltern auch noch eine Studie gelesen, dass Kinder immer dann glücklich sind, wenn ihre Mütter mit ihrer Situation glücklich sind. Männer kamen damals leider nicht vor.
Ja.
Also egal, ob eine Frau berufstätig ist, halbtags arbeitet oder zu Hause ist, wenn sie mit ihrer Situation zufrieden ist, ist das Kind glücklich.
Ja.
Aber wenn sie selbst unglücklich ist, dann heult das Kind und macht irgendwas.
Ja.
Und das heißt, egal wie wir uns entscheiden, und es kommt das Wort Rabenmütter wieder. Es gibt so Dinge, da könnte ich bekloppt werden. Das war 30 Jahre überhaupt keine Frage.
Ja.
Und plötzlich kommen diese Fragen wieder. Bin ich eine Rabenmutter, wenn ich... Ich sage mal, ihr habt einen Knall. Ich glaube es nicht. Ich hatte vor 14 Tagen, 3 Wochen, ein Seminar, da waren, ich glaube, von 16 Teilnehmerinnen waren 14 Mütter mit kleineren Kindern. Und die haben erzählt, wie sie sich fühlen, wenn sie sich Zeit für sich selber nehmen. Ich dachte, das wäre längst selbstverständlich. Und ich habe gerade das Gefühl, es gibt so ein Flashback. Es geht gerade das Pendel wieder in die andere Richtung von angepasst sein, nach außen was darstellen und bloß nicht sagen, wie es einem wirklich geht.
Es ist auch selten leichter, sich zu vergleichen mit anderen als heute.
Vermeintlich. Dann hast du so einen Blog von so einer Mutter, die zeigt, wie sie, weiß ich nicht, Marmeladendeckchen häkelt.
Ja.
Weißt du, was sie sonst nicht weiß, was sie tun soll.
Und dabei perfekt gestylt.
Immer. Und auch noch meine, machen wir so.
Ja, na, also wenn die dann auch noch perfekt dabei aussehen, ne? Also mir geht da innerlich auch.
Muss zermürbend sein für eure Mütter.
Ne?
Ja. Und deswegen braucht es Ehrlichkeit. Ehrlichkeit unter Müttern. Und dieser falsche Wettbewerb muss aufhören. Oh, meiner war schon mit 9 Monaten trocken und meiner spricht schon Mandarin. Weißt du, hier muss man aufhören mit diesem Quatsch. Schön, wenn er Mandarin redet.
Ja.
Aber er muss nicht mit 2 Jahren Mandarin reden.
Ja. Das ist super. Mein Sohn versteht ihn ja nicht.
Er guckt doch noch auf.
Ja. Wenn du jetzt so für dich selber zurückschaust, oder vielleicht jetzt aktuell, also wenn du sagst, jetzt wärst du eine junge Mutter oder sowas, wer wären Vorbilder für dich oder wer sagst du, waren Vorbilder für dich in deiner Vergangenheit?
Also als Mutter niemand. In meiner Generation gab es da nicht so wirklich tolle Vorbilder. Jemals nicht in meiner Familie. Aber ich hatte ein berufliches Vorbild. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war die Sibylle im Stern. Der Stern hatte damals eine Kolumnenseite mit einer Frau und die nannte sich Sibylle. Später habe ich erfahren, das war die Verlegerin von der Abendzeitung. Also die Frau vom Verleger und später Verlegerin.
Ja.
Und diese Sibylle war der Hammer. Also bei uns kam immer der Stern und ich habe mir den als erstes geschnappt und habe diese Seite gelesen, weil die war mutig, die war rotzfrech. Die hat gesagt, was sie, das war 70er, Anfang 70er Jahre, Ende 60er Jahre. Und ich habe immer das gelesen und gedacht, darf man das? Darf man sowas schreiben? Die war so ganz anders als meine Mutter. Und die hat dafür gekämpft, dass Frauen berufstätig sein können und führen können und die gleichen Rechte haben. Und ihr müsst denken, das war die Zeit, als bis kurz vorher, durften die Männer noch entscheiden, ob Frauen arbeiten dürfen. Das war nicht 1872, das war 1972. Die durften über das Vermögen ihrer Gattinnen verfügen. Das ist ja noch meine Generation, die das erlebt hat. Und ihr müsst aber den jungen Frauen sagen, sucht euch ein Vorbild, das euch nach vorne bringt und nicht in die Vergangenheit. Also schaut mal, wo ist jemand mutig und frech und tut das, was ihm Spaß macht. Dem vielleicht wurscht ist, was die anderen denken. Und ich glaube, das ist das große Manko gerade, dass diesen Frauen nicht mehr wurscht ist, was die anderen denken, sondern sie sehr, soll man sagen, zielgerichtet und so normscharf unterwegs sind. Also Sibylle im Stern werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ich glaube, die war schuld, dass ich Journalistin geworden bin. Weil so wollte ich sein.
Ja,
ja, also das erlebe ich auch in meinen Coachings häufig, dass speziell meine Klientinnen dann sagen, Mensch, das macht man doch aber so.
Ja, das macht man. Das oder macht man macht das aber so. Das darf man nicht.
Ne, das darf man nicht. Ne? Ja. Also, das kann ich mir auch nicht erlauben.
Ja, ja, schade. Ja gut, aber dafür macht ihr ja sowas wie eure Aktionen und die...
Wir zeigen, dass Mann es auch anders kann.
Dass Mann und Frau es anders kann.
Ja, Mann macht das so.
Ja, und da kommt dann keine Elternpolizei und nimmt euch fest. Ne?
Genau.
Das finde ich so toll. Also man darf träumen, man darf leben, wie man will. Und dann kommt niemand und verbietet einem das.
Ja, richtig.
Oh, gut, die Mutter sagt dann vielleicht, früher war ich überhaupt netter. Mhm. Oder, Mensch, da schäme ich mich ja vor den Nachbarn. Ja. Ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat nach dem Studium geheiratet und hat ihren Namen behalten. Das musste Mitte der 70er Jahre sein. Und in ihrem Dorf, Bösigfeld, werde ich nie vergessen, hat die Mutter sich geschämt, wenn sie kam und sich mit ihrem Namen ansprechen ließ von den Dorfleuten. Mhm. Weil dann dachten die alle, sie ist nicht verheiratet. Mhm. Und das war für die Mutter das Schlimmste. Und die Tochter hat so darunter gelitten. Also Gott sei Dank sind wir ein Stück weiter und müssen aufpassen, dass wir nicht zurückfallen in alte Muster.
Ja, ja.
Jungen Eltern geht es häufig so, ne, dass sie in der Elternzeit trotz des Stress und der Arbeit, die halt auch ein Kind bedeutet, auch wieder ein bisschen mehr Zeit für sich haben. Und dann anfangen vielleicht zwischen dem Säugling und der Steuererklärung zu träumen. und da so diese Sehnsüchte, ne, so hochkommen bei den Eltern. Und da bemerkt man dann oftmals so zum Ende der Elternzeit hin, Mensch, die sind ganz motiviert und die haben jetzt neue Pläne und da wird sich was ändern. Und dann gehen sie wieder in den Job zurück und dann hat ganz schnell manchmal die Realität sie wieder.
Mhm. Ja.
Du hast in deinem Buch die Sehnsucht für dich führen, deine Sehnsucht für dich führen, entschuldige, hast du das sehr schön beschrieben, was mit diesen Sehnsüchten passiert, die wir dann immer wieder wegschieben, weil wir sagen, Mensch, das passt jetzt nicht oder da brauche ich mal richtig viel Zeit dafür oder das können wir uns nicht leisten oder was auch immer. Was rätst du? Was rätst du solchen Eltern speziell in so einer Situation?
Also ich habe dieses Bild da in diesem Buch mal skizziert, dass Sehnsüchte, die nicht raus dürfen, die sind wie in so einem Vulkan, wo so ein fester Deckel oben drauf ist. Und dann brodelt es und brodelt es immer mehr und immer stärker. Und irgendwann haut es so eine Flanke von dem Vulkan weg, wenn da oben nichts rauskommen kann. Und so erlebe ich Menschen, die immer nur nach Norm leben, ihre eigenen Wünsche nicht berücksichtigen und nicht erfüllen, dass die manchmal dann einfach ausbrechen. Und alles hinschmeißen zum Beispiel. Also bei Frauen sehe ich das gerade, die sagen, nee, so will ich auch nicht mehr leben. Und dann lasse ich gleich und gehe aus dem Beruf raus. Und manchmal finde ich, sind dumme Unternehmen die Hebammen für tolle Selbstständigenwünsche. Ich sag mal, wenn ihr Unternehmen das nicht kapiert, dass ihr diese Frauen halten müsst und sie gut behandeln müsst, und die jungen Väter natürlich genauso, dann seid ihr die Hebammen für schöne Selbstständigkeiten. Also mal drüber nachzudenken, nachts, wenn die Kinder irgendwie uns mal wieder geweckt haben. Also mir ging es immer so, ich konnte wieder einschlafen und ich habe auch nachts solche 2 Stunden Wachphasen manchmal. Und ich habe mir angewöhnt, die zu nutzen. Also nicht Fernsehen zu gucken und zu hoffen, dass ich müde werde, sondern das ist ja eine geschenkte Zeit. Du bist hellwach. Keiner stört dich mehr, wenn das Kind wieder schläft, brauchst du ja Zeit, bis du selber wieder runterkommst. Und dann setz dich hin und träume. Und ich bin ja so eine Aufschreiberin und ich plädiere für hinmalen, malen noch viel besser, oder aufschreiben, was dir in den Kopf kommt. Und das ist geschenkte Kreativzeit im Prinzip. Wenn du müde genug bist, bevor dir der Kopf auf den Tisch fällt, gehst du wieder ins Bett. Weil das ist die einzige Zeit am Tag, das habe ich für mich festgestellt, wo niemand etwas von dir will. Also es ist wirklich Kreativzeit, die dir geschenkt wird. Du musst ja sonst den ganzen Tag funktionieren und immer mitdenken für die anderen mit. Und diese Nachtstunden können das Geschenk für dich sein. Wenn man es so nimmt, dann ist es auch nicht so schlimm. Wenn man hadert und verrückt wird, schläfst du doch länger nicht. Also geschenkte Zeit, so im Sommer sitze ich auch gerne mal dann auf dem Balkon draußen und gucke die Sterne an und dann kommen immer irgendwelche Ideen. Also Zeit als Geschenk annehmen, das kann ich sehr empfehlen.
Jetzt hast du eine ganz anstrengende Woche hinter dir. Ein ganz anstrengendes Wochenende oder ein volles Wochenende vor dir, was wirklich toll wird, aber was ganz volles und sowas. Deshalb würde ich jetzt sagen, also noch eine Frage machen wir und dann schließen wir die Sache jetzt hier gerade ab. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wirklich. Also das ist
ich könnte auch stundenlang reden.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt nach so einer vollen Woche ganz vielen Terminen, ganz viele unterschiedliche Leute getroffen, du bist viel gereist, du hast im Zug gesessen, du hast ganz viel erlebt. Du kommst nach Hause hier in diese tolle Wohnung, machst die Tür hinter dir zu, du bist jetzt Sabine Askodom, die Privatperson, so. Was hast du für ein Ritual, was du dann für dich erstmal wieder zu Hause vollziehst?
Also als erstes wechsle ich mal die Klamotten, ganz gemütlich, Schuhe aus, Strümpfe aus und dann lege ich mich aufs Sofa. Und mein lieber Mann massiert mir meine Füße.
Ja.
Und dann geht es mir wieder gut. Das ist wirklich so ein Ritual. Ich komme da mal eben rüber. Ja. Weil das ist das Schönste, was es gibt. Und dann erzähle ich so ein bisschen. Er fragt immer, wie war es? Wen hast du getroffen? Mhm. Also man nennt das im Amerikanischen Debriefing. Mhm. Und ich finde das eine wichtige Geschichte, Debriefing. Ja. Dass man erzählt, wie es war, um dann wieder rauszukommen. Mhm. Weil während so einer Reise läuft der Motor ja ganz hoch. Mhm. Und von 6.000 auf 0 ist auch gefährlich. Mhm. Aber noch ein bisschen erzählen, wie es war und Reaktionen. Und da freue ich mich nochmal, weil man freut sich mit. Und dann trinken wir manchmal noch ein schönes Glas Wein dazu. Und wirklich einfach aufs Sofa und flacken. Ja. Und also wenn es geht, dann keine Einladungen.
Ja.
Ich glaube, ich bin noch nie so wenig eingeladen worden, beziehungsweise bin hingegangen. Ich brauche keine Vernissagen jede Woche. Ja, dann ist wirklich Privatzeit angesagt. Mhm. Und wenn ich Glück habe und noch fit genug bin, dann gehe ich so um 10 nochmal hier ins Mahlzimmer und male ein Bild.
Schön. Okay, Sabine, wir kommen ja aus dem Berliner Raum. Mhm. Wann sehen wir dich denn das nächste Mal in Berlin wieder?
Gerne am 22. März. Da ist die Vernissage. Da gehe ich hin.
Ja.
Ich komme selbst. Und ihr seid herzlich eingeladen.
Genau, Galerie Markowski.
Galerie Markowski, Quartier 205 unten im Keller unterm Lafayette.
Ja.
Da habe ich eine Einzelausstellung mit meinen Bildern. Und das ist für eine Künstlerin natürlich immer ganz was Besonderes.
Da freue ich mich, wenn wir... Genau, da kann man nicht ganz persönlich und bei einem guten Glas Wein bestimmt
mit wieder... Mit Sicherheit, georgischen Wein, genau. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen.
Ja. Wir sind auf jeden Fall da,
Ja, na, wir müssen ja dazu sagen, wir haben unter deinem Bild Dark River haben wir unsere ersten Ideen entwickelt.
Oh, schön.
Das hat uns wirklich dazu inspiriert, unseren eigenen Weg zu gehen. Und,
klasse.
Ja, euch jetzt auch mit diesem Podcast und einer tollen Sabine Askodom zu beglücken. Wir danken dir ganz herzlich.
Danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank
euch. Ich freue mich jetzt auf ein tolles Wochenende mit dir. Mhm. Und
ich drücke die Daumen, dass ihr einfach ganz viele Menschen erreicht.
Vielen Dank.
Ganz vielen Eltern Hoffnung machen, Mut machen könnt. So wertvoll, was ihr macht.
Dankeschön.
Vielen Dank.